Seltsam sichtbar.
Der Brand Marketing Podcast.
Mit Katrin.
Das bin ich.
Und Annika.
Wusstest du, dass Schnabeltiere keinen Magen haben?
Und wie essen die dann? Die müssen doch verdauen.
Tun sie. Die ernähren sich hauptsächlich von Würmern, Insektenlarven und Garnelen und die werden bei Schnabeltieren direkt im Darm verdaut. Die haben tatsächlich keinen Magen.
Schnabeltiere sind die seltsamsten Tiere der Welt. Also ganz ehrlich, ich meine nicht nur, dass sie einen Schnabel haben und Eier legen und trotzdem Säugetiere sind.
Sind sie nicht Vögel? Ich meine, Schnabeltiere sind Vögel.
Nein, Schnabeltiere sind keine Vögel.
Ich gehe das googeln. Okay.
Ja, also mal kurz, um das zu beschreiben, was ich hier gerade sehe. Katrin hat ihr Handy gezückt und googelt jetzt Schnabeltiere. Weil ich offensichtlich mehr über Schnabeltiere wusste als sie, nur diesen einen Fakt nicht kannte. Was auch mal ganz nett ist. Aber nein, soweit ich weiß, sind Schnabeltiere keine Vögel.
Für mich ist das eine Ente. Kannst du sagen, was du willst?
Es hat einen Schnabel und Fell und legt Eier. Also es ist eine Ente.
Ganz kurz, ich muss da jetzt einmal eingreifen. Schnabeltiere gehören zu den ungewöhnlichsten Tieren überhaupt. Sie sind Säugetiere, legen jedoch Eier, können elektrisch orten und wehren sich mit Gift. Ich weiß nicht, was das für Viecher sind. Das ist eigentlich jede Spezies in einem. Das Beste aus Vogel, Reptil und Säugetier. Aber damit passen sie wunderbar in unseren seltsam sichtbar Podcast. Weil wenn das nicht seltsam ist, dann weiß ich auch nicht.
Ich glaube, das Schnabeltier ist mein neues Wappentier. Es wäre mein Patronus. Mein Patronus ist das Schnabeltier. Okay.
Worum geht's heute?
Über etwas, das ähnlich paradox und seltsam ist wie das Schnabeltier, würde ich mal behaupten. Es geht nämlich um das Auswahlparadox. Und zwar kennst du das auch, wenn du zum Beispiel bei Starbucks bist und bist dann erstmal vollkommen überfordert. Du willst eigentlich nur einen Kaffee haben und hast dann die Auswahl zwischen drei verschiedenen Größen, die alle einfach groß sind. Und 25 verschiedenen Flavors und mit aufgeschäumter Milch und hier noch ein Sirup dazu und da noch irgendwas dabei. Und dann musst du denen auch noch deinen Namen sagen, damit sie es auf den Becher schreiben können. Also du hast es mir eben schon erzählt und bei mir ist es ähnlich. Ich renne einfach schreiend aus dem Laden wieder raus, dann ich verdammt nochmal nur einen Kaffee.
Und ich hole mir dann tatsächlich meinen Kaffee lieber irgendwie beim Bäcker oder sonst wo. Ja, das ist so. Also es ist ja, tatsächlich so, das ist ja das Paradox of Choice. Auf Deutsch eben das Auswahlparadox. Das ist ja eben dieses Phänomen, dass je mehr Möglichkeiten wir haben zu entscheiden, desto eher machen wir einfach gar nichts.
Das ist echt creepy, aber es ist tatsächlich so. Ich glaube, das kennt jeder von uns, das Problem.
Absolut. Je mehr Wahloptionen wir haben, desto schwieriger fällt es uns ja irgendwie zu wählen, ne? Also das ist ja, es ist tatsächlich normal und es ist auch eigentlich einfach zu begründen. Wenn wir irgendwie nur zwei, drei Optionen haben, dann wissen wir genau, welche am besten zu uns passt. Aber wenn wir ganz viele Optionen haben, dann haben wir Angst, eine falsche Wahl zu treffen. Und wer möchte schon irgendwie eine falsche Wahl treffen? Vor allem, wenn es dann im Endeffekt darum geht, ein Produkt oder eine Dienstleistung zu kaufen.
Ja, und wenn wir nochmal weiter zurückgehen, Entschuldigung, aber wenn wir nochmal weiter zurückgehen, ne, die falsche Wahl zu treffen, ist ja per se, könnte ja tödlich sein, wenn man jetzt mal auf die Urinstinkte zurückgeht.
Absolut.
Das ist ja, das kann ja lebensgefährlich werden. Natürlich wird es uns nicht umbringen, wenn wir uns einen Kaffee aussuchen müssen. Aber die Instinkte sind halt vorhanden und die leben uns dann.
Genau. Und wenn es dann darum geht, dass dein Kunde, dein potenzieller Kunde bei dir etwas kaufen soll, ist es natürlich schlecht, wenn du ihn so sehr mit Wahloptionen verwirrst, dass er da steht und denkt so, boah, ich weiß gar nicht, was am besten davon zu mir passt oder zu meiner Situation. Ich muss mir das nochmal überlegen und dann macht er irgendwie die Seite zu und im Endeffekt kommt er nie wieder.
Nö, er weiß ja, was ihn erwartet, wenn er auf die Seite geht, nämlich endlose Verwirrungen und Panikattacken.
Das ist überspitzt dargestellt, durchaus, aber es ist natürlich richtig. Na, ich meine, gerade im Businessbereich, wenn es jetzt vor allem um hochpreisigere Dinge geht, ist das natürlich auch irgendwie fatal. Wenn es jetzt um Dinge geht, die jetzt, sagen wir mal, mehr wert sind als 500 Euro, dann können wir es uns gar nicht unbedingt leisten, die falsche Entscheidung zu treffen. Und bevor wir riskieren, dass wir die falsche Entscheidung treffen, obwohl ja auch die Option besteht, dass wir die richtige treffen, sind wir so gehemmt, dass wir einfach uns dagegen entscheiden. Und wenn du natürlich deine Kunden verwirrst, verlierst du immer.
Oh ja. Und das geht mit so viel, auf so viele verschiedene Weisen einfach, ne? Das fängt ja schon damit an, wenn du irgendwie einen Social-Media-Beitrag zum Beispiel hast und hast da deine Grafik, mit der du die Leute ansprechen möchtest, und auf der Grafik passiert einfach zu viel. Dann hast du da irgendwie ein, zum Beispiel jetzt, wenn wir schon mal beim Thema sind, dann hast du da ein richtig cooles Bild von einem Schnabeltier, aber das Schnabeltier tanzt dann Samba, dann fliegen da vielleicht noch irgendwie ein paar Hündchen rum und der Stein vom Otter springt dann auch noch mit übers Wasser, dann kommen noch ein paar Herzchen und Sternchen drauf, am besten noch ein Glitzer-GIF, mal abgesehen davon, dass es Augenkrebs auslöst, weißt du gar nicht mehr, wo du hingucken sollst. Und bist einfach völlig weg vom Fenster und weißt gar nicht mehr, was du mit diesem Bild überhaupt anfangen sollst. Jetzt mal ganz, ganz überspitzt gesagt.
Ich bin bildlich immer noch hängen geblieben bei diesem tanzenden Schnabeltier. Aber einen kleinen Moment, das geht gleich wieder. Ja, es ist natürlich richtig, ne? Und ich meine, was bedeutet das dann für mich als Selbstständiger oder Unternehmer? Eigentlich ganz einfach. Ich suche mir ein Produkt raus. Ich suche mir ein Problem meiner Zielgruppe raus, das ich trigger. Oder ich suche mir ein Produkt raus, das ich vorrangig bewerbe. Auch wenn ich vielleicht eine ganze Palette an Produkten oder Dienstleistungen habe. In dem Moment, wo ich die alle bewerbe auf dem einen und demselben Social-Media-Kanal.
Und das gleichzeitig.
Fühlt sich keiner so wirklich angesprochen. Weil keiner eigentlich rafft, was er hier eigentlich soll. Mhm. Na, und das ist natürlich ein Riesenproblem. Andererseits, ich war letzte Woche auf der Homepage von einem Coach, der hatte eine Datei, die ging über 2 DIN-A4-Seiten, eine Preisliste mit verschiedenen Paketen und die hatten alle irgendwelche komischen Namen. Ich habe natürlich nicht gerafft, wie die sich alle irgendwie unterscheiden. Du hast so viele verschiedene Namen, du hast unterschiedliche Preise und du kennst dich mit dem Thema ja gar nicht aus. Du weißt ja gar nicht, was der Name da jetzt bedeutet. Wie soll ich für mich das Richtige raussuchen können? Kann ich in dem Moment gar nicht. Wie denn auch?
Ja, und bevor man sich dann da stundenlang mit beschäftigt und ja sowieso keine Ahnung hat und wir sind ja zusätzlich auch noch faul. Wir haben ja gar keine Lust, 2 Seiten Textwüste zu lesen.
Und keine Zeit.
Ja, das kommt noch dazu.
Ich habe auch nicht die Zeit, mich mit sowas stundenlang zu befassen. Dann suche ich mir lieber nach einem anderen Coach und buche den.
Ja, der hat dann nur 3 Pakete, da kann ich dann auswählen, A, B oder C, 1 davon passt für mich. Im Beratungsgespräch sagt er mir vielleicht dann noch, okay, nee, Paket A passt nicht ganz, nimm lieber B und damit bin ich durch damit.
Richtig, und eigentlich fängt das Ganze ja dann gar nicht erst beim Marketing an und auch nicht beim Branding, sondern es fängt ja schon ganz am Anfang an, bei der Positionierung. Da muss ich mir schon Gedanken machen, wer ist mein Zielkunde und was ist mein Hauptprodukt, das ich bewerben möchte. Und darauf baut ja im Endeffekt mein Branding und später dann auch mein Marketing auf.
Ja, also, aber das ist ja sowieso die Basics, ne? Du musst wissen, wer du bist, was du machst und für wen du es machst. Genau. Wenn die 3 Teile stehen, kann alles andere darauf aufbauen. Und dann kann sich die Reihenfolge natürlich auch mal ein bisschen unterscheiden. Aber diese 3 Sachen müssen halt stehen.
Ja, tun sie aber bei den wenigsten.
Ja.
Tun sie ja tatsächlich bei den wenigsten, weil man Hemmungen hat, gewisse Kunden oder gewisse Personengruppen als Kunden auszuschließen oder weil es sich anfühlt, als würde man die ausschließen. Ja. Wenn du zum Beispiel Yoga-Coach bist und man kann bei dir online virtuelle Yoga-Stunden buchen.
Ja, so, ist ja erstmal jeder Kunde potenziell, der sich für Yoga interessiert.
Dann kannst du dir aussuchen, das ist natürlich super, das ist prädestiniert für Mütter, die zu Hause sind, die vielleicht keinen festen Kurs buchen können, weil sie gar nicht sicher sagen können, ob sie jede Woche um dieselbe Uhrzeit Zeit haben. Genauso gut ist es natürlich für alleinstehende Singles, die den ganzen Tag arbeiten, die natürlich auch keine Zeit haben, dann irgendwie um 17 Uhr im Yoga-Studio zu sein, weil die da entweder noch im Büro sind oder auf dem Weg nach Hause. Genauso ist es vielleicht auch was für ältere Leute oder für Leute, die nicht mobil sind. Also für jeden, der gerne was von zu Hause macht, was halt eine sehr breite Gruppe an Menschen ist. Und wenn du die alle versuchst, gleichzeitig anzusprechen, dann fühlt sich halt keiner so wirklich angesprochen. Ne? Und dann musst du natürlich dir überlegen, wen davon habe ich denn am liebsten? Und du schließt ja damit nicht aus, dass wer anders auch kommt. Also wenn du sagst, ich möchte die Mütter haben, die entweder, keine Ahnung, ohne Partner sind oder wo der Partner den ganzen Tag bei der Arbeit ist, die nicht wissen oder die sich nicht auf einen festen Kurs einlassen können, weil sie nicht wissen, wie sie nächste Woche Zeit haben und ob sie Zeit haben, dann bedeutet das ja nicht zwangsweise, dass ein anderer Kunde nicht zu dir kommt.
Nö, aber die Mütter kommen auf jeden Fall.
Genau. Und selbst wenn eine andere Personengruppe nicht kommt, ne, spinnen wir das mal weiter. Wenn du sagst, die Mütter sind meine Kernzielgruppe, mit denen arbeite ich am liebsten. Und du sprichst genau die an.
Katrin, du bist gerade irgendwie offline.
Dum, 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 dum.
Ich glaube, wir sind jetzt wieder online.
Wunderbar.
So. Ausnahmsweise mal schneiden.
Es ist entschuldigt. Durch einen technischen Fehler sind wir einfach irgendwie rausgeflogen und mussten jetzt nochmal von vorne anfangen. Ja, wo war ich? Selbst wenn du Leute ausschließt, die nicht zu dir kommen, weil du nur deine Traumkunden ansprichst, ist es dann wirklich so schlimm? Weil ich meine, wenn sich alle anderen nicht angesprochen fühlen, ist ja das Einzige, was übrig bleibt, deine Traumkunden.
Ja, das ist meine richtig gute Ansichtsweise davon, weil das sind ja dann genau die Leute, mit denen du arbeiten willst. Und jetzt stell dir mal vor, du arbeitest nur mit den Leuten, mit denen es wirklich Spaß macht. Das ist doch viel besser, als wenn du dauernd irgendwen dazwischen hast, mit dem du nichts anfangen kannst und der sich dann vielleicht auch permanent beschwert oder wo du dann nur genervt bist, weil du dauernd mit dem zusammenarbeiten musst oder mit Leuten wie diesen. Also hat alles seine Vorteile auch. Was mir aufgefallen ist, sorry, dass ich da jetzt nochmal reingrätsche, aber es ist eigentlich, das ist nochmal was Paradoxes. Die Folge ist komplett paradox, fällt mir so auf. Ne? Wir haben das Auswahlparadox mit, wir sind überfordert von zu viel Auswahl und selber machen wir aber im Marketing oder in unserer Positionierung ganz oft uns viel zu viel Auswahl. Ja. Und dann wundern wir uns, warum es nicht funktioniert, weil wir einfach zwar nicht gelähmt sind, aber weil wir einfach nicht mehr wissen, was wir für die ganzen Leute machen müssen. Also das Auswahlparadox passt ja also auch auf die Weise auch noch. Wir lähmen uns ja selber, nicht nur unsere Kunden, wenn wir zu viel machen, sondern wir lähmen uns auch noch selber, wenn wir zu viele Kunden wollen.
Na, es verwirrt halt. Ne? Also es verwirrt die Kunden, es verwirrt uns. Also besser als irgendwie 2 Seiten PDF-Dokument mit allen Preisen und Paketen. Ungerade Anzahl ist an Paketen oder Optionen ist aus psychologischer Sicht immer gut.
Das stimmt, also am besten 3.
5, genau. Ja. Aber viel mehr sollten es eigentlich auch nicht sein. Also 5 ist wirklich Maximum, das empfinde ich schon als recht viel. Mhm. 3 finde ich perfekt. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, es ist ja auch psychologisch. Es ist ein günstiges, ein mittelpreisiges, ein hochpreisiges. Die Leute tendieren zum mittelpreisigen, das wird sich am häufigsten verkaufen.
Und es ist für jeden was dabei.
Das kommt noch dazu.
Das Ding ist halt, also so ein bisschen Auswahl brauchen wir ja alle. Ne? Also es ist ja gut, wenn man das Gefühl hat, man hat die Wahl.
Ja.
Und die Wahl eigentlich nur ist, welches der 3 Produkte oder welches der 3 Pakete kaufe ich. Ich habe aber das Gefühl, dass ich mir das aussuchen kann. Und das ist ja was verkaufspsychologisch auch viel wert ist, wenn der Kunde der Meinung ist, dass er ausgesucht hat. Und die Wahl eigentlich nur ist, okay, wie teuer soll das Ganze werden oder wie umfangreich soll das Ganze werden. Wenn man 3 Optionen hat, ist das, denke ich, schon ganz gut. Also schnürt nicht zu viele Pakete, sondern bietet irgendwie 3 Optionen an. Und jeder kann da drin was finden, wenn der Kunde werden möchte. Und wenn nicht, dann kann man immer noch irgendwie eine individuelle Anfrage stellen und kann sagen, ey, irgendwie passt mir das so nicht, gibt es irgendwie eine andere Option. Man kann es sich aber wirklich einfach machen, indem man den Leuten die Option zwischen 3 Sachen lässt.
Ja, und die kann man dann auch viel besser bewerben, weil dann hast du nicht mehr das Problem, dass du 20 Angebote gleichzeitig irgendwie bewerben musst oder jede Woche ein anderes Angebot und bist dann das ganze Jahr nur mit verschiedenen Sachen beschäftigt. Dann kannst du halt wirklich sagen, entweder du machst wirklich mal eine Werbung, wo du sagst, ich habe Angebot A, B und C und hier kannst du aussuchen. Du kannst 3 Sachen, du kannst auch quasi 3 Beiträge machen und sagen, Angebot A ist dieses, Angebot B ist jenes, Angebot C ist welches. Oder du machst halt wirklich mal eine Phase, wo du nur eins davon bewirbst. Aber ist doch scheißegal. Wenn die Leute auf deiner Website sehen, sehen sie die anderen beiden auch, aber es ist niemand überfordert.
Die Leute wissen halt, wofür du stehst. Ne? Und wenn du irgendwie so 2 Seiten voll mit Optionen hast, dann weiß keiner, was genau machst du überhaupt.
Nee, und auch gar nicht, ob da jetzt irgendwas dabei ist, das wirklich was bringt. Weil dann ist in der einen Option ist was da drin, was für dich total praktisch wäre als Kunde. In der nächsten ist aber auch irgendwas, das total praktisch für dich wäre. Aber wiederum ist dann irgendwas da, das du überhaupt nicht gebrauchen kannst. Und wenn du da irgendwie so 20 Pakete hast, wo du dann da rausfriemeln musst, ist ja vorprogrammiert, dass das nichts wird.
Das nächste ist, also nicht nur, dass ich nicht weiß, was ich auswählen soll, ne? Wenn du total viele Sachen anbietest, dann nehme ich dir nicht ab, dass du auf jedem Gebiet der Experte bist. Das ist dann irgendwie, es verkommt zu einem Bauchladen. Also, das war der bekloppte Hund im Hintergrund.
Ich find's gut.
Das heißt, im Endeffekt, wenn du eine gute, wenn du eine gute Pizza essen möchtest, dann gehst du zu einem Italiener, der nur Pizza anbietet. Was du nicht tust, ist dann irgendwie einen Flyer aufschlagen von einem Lieferservice, bei dem du Pizza bekommst, bei dem du Indisch bekommst, bei dem du Nudeln bekommst, bei dem du Pommes bekommst, bei dem du im Endeffekt 100 verschiedene Sachen bekommst.
Am besten noch Sushi dazu, dass niemand essen wird.
20 verschiedene Landesküchen und im Endeffekt weißt du, alles außer Pommes und Pizzabrötchen ist eigentlich nahezu ungenießbar. Weil ich dem nicht abnehme, dass er alles richtig gut kann. Und wenn ich aber Lust auf richtig gutes Essen habe, dann gehe ich zu jemandem, der das kann.
Oh ja.
Und dann möchte ich keinen Bauchladen und keine Lieferservice-Qualität, sondern dann möchte ich einen Profi auf seinem Gebiet. Und in dem Moment, in dem du 20 verschiedene Sachen anbietest, frage ich mich, kannst du auf allem der Experte sein? Kannst du dich in allen Themengebieten up-to-date halten? Kannst du nicht. Geht nicht.
Nee, und selbst wenn der Kunde weiß ja nicht, dass die Themengebiete vielleicht alle ineinander greifen und dass das alles dasselbe ist, wo du dich hier drin informierst und dass das alles zusammengehört. Aber das weiß der Kunde nicht, das weißt du. Und deswegen kannst du das so nicht kommunizieren.
Du kannst ihn aber wunderbar überraschen, wenn er zu dir kommt wegen einem Problem und dann merkt, du kannst ihm in einem anderen Punkt, der da dran anknüpft, auch direkt noch weiterhelfen.
Eben, aber dann ist es eine freudige Überraschung. Dann denkt der Kunde ja praktisch, da kriege ich für mein Geld noch was geboten. Im anderen Fall, im Umkehrschluss, wie du ja schon gesagt hast, denkt der Kunde dann am Ende nur so, das ist eine eierlegende Wollmilchsau, der kann alles nicht so richtig, also bringt das nichts, da mein Geld rein zu investieren. Da bezahlt man dann auch nicht viel.
Eierlegende Wollmilchsau, wie unser Schnabeltier, das irgendwie alles in einem ist.
Ja, also ich sage in Zukunft auch nicht mehr eierlegende Wollmilchsau, sondern Schnabeltier. Ich finde, das ist viel besser.
Ist ein gelungenes Beispiel.
Ja. Sei kein Schnabeltier.
Und ich finde immer, ne, Storytelling und so ist ja wichtig, Bilder im Kopf entstehen lassen ist wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, wenn man so Bilder im Kopf hat, kann man sich das tatsächlich auch viel leichter merken. Ne? Also man verinnerlicht das Ganze viel mehr.
Oh ja.
Was ich zum Beispiel, ich muss beim Paradox of Choice immer an diese Studie mit diesem Marmeladenstand denken. Kennst du die?
Ja, die ist cool.
Ich erkläre es mal für dich, der dazuhört, der es vielleicht nicht kennt. Es gab mal eine Studie, bei denen, ich glaube im Jahr 2000 war das, bei dem das Kaufverhalten anhand von Marmeladensorten beurteilt wurde. Da wurde in einem kalifornischen Delikatessengeschäft einmal eine große und einmal eine kleine Auswahl an Marmeladensorten aufgebaut, um zu gucken, wie das Kaufinteresse der Kunden beeinflusst. Und dazu gab es quasi an dem ersten Verkaufsstand gab es 24 Sorten. Und an einem weiteren Verkaufsstand gab es 6 Sorten. Und jetzt könnte man meinen, das mit 24 performt besser, oder? Also liegt ja nahe, das zu denken.
Natürlich, ist ja eine Riesenauswahl.
So, ist aber tatsächlich genau das Gegenteil passiert. An dem Verkaufsstand mit den 24 Sorten, da sind dann natürlich auch extravagante Sorten dabei, die man jetzt nicht in jedem Supermarkt findet, da bleiben die Leute natürlich eher stehen und gucken sich das an, weil das ist dann natürlich prinzipiell interessanter als das Marmeladenregal, wo es die üblichen Sorten gibt. Dementsprechend, der Andrang war größer. Die Leute haben aber weniger gekauft als bei dem kleinen Stand. Der kleine Stand hat weniger Leute angelockt, aber die da hingegangen sind, die haben alle gekauft. Und das ist natürlich, na, da sieht man, okay, du kannst natürlich viel Aufmerksamkeit generieren, indem du 100.000 Sachen anbietest und so ein Marmeladenregal mit irgendwelchen, keine Ahnung, Hibiskusblüte, Himbeer oder weiß der Geier, was es da gab, Das ist natürlich prinzipiell interessant, aber würde ich das kaufen? Vermutlich eher nicht. Vermutlich greife ich dann doch zu altbewährtem, was ich aber in dieser Menge an Marmeladengläsern dann gar nicht finde und vielleicht einfach nur verwirrt bin.
Genau. Also wenn dann diese Menge an Sachen, dann will ich dann schon irgendwie in einen Laden gehen, wenn ich in so einen Feinschmeckerladen gehe, wo einfach der einfach damit wirbt, wir haben 200 verschiedene Marmeladensorten, dann ist das eine andere Sache. Aber da lasse ich mich dann auch drin beraten und da will ich ja dann was Besonderes haben. Da kaufe ich nicht die Erdbeermarmelade. Aber wenn ich normal fürs Frühstück einkaufe und nicht für irgendein Geschenk zum Beispiel, dann will ich aus meinen drei Marmeladen die richtige raussuchen und fertig sein.
An diesem konkreten Beispiel war es so, dass 60% zu dem großen Stand gegangen sind und 40% zu dem kleinen. Also 20% mehr Leute waren bei dem Stand mit der großen Auswahl. Das ist schon eine ganze Menge. Ja. Da haben allerdings nur 2% gekauft, was schon echt wenig ist. Und bei dem anderen Stand, der hatte natürlich nur 40% der Interessenten, da haben aber 12% gekauft. Also das ist schon...
Das muss man sich überlegen, wenn man das mal auf Personen hochrechnen würde, jetzt bei 100 Personen. An dem einen Stand haben 60 Leute dann gekauft und von den 60 Leuten hat dann einer vielleicht, wenn es hochkommt, vielleicht zwei Leute gekauft. An dem Stand, wo nur 40 Leute gewesen sind, haben dann aber 14 Leute gekauft. Das muss man sich halt einfach mal überlegen. Das ist halt ein Riesenunterschied. Ich glaube, es stimmt jetzt nicht richtig mit meiner Rechnung. Wenn man es nämlich runterbricht, waren es dann vielleicht nur irgendwie 9,5, die gekauft haben bei den 40 Leuten. Aber ich glaube, du verstehst den Punkt.
Also von 100 Leuten gehen 60 zu dem großen Stand und 40 zu dem kleinen. Und beim großen kaufen dann aber nur 2%. Also ja. Zwei Menschen und bei dem anderen 12. Also ja. Es ist schon ein Riesenunterschied. Und das ist, denke ich, was man gut fürs eigene Business auch anwenden kann. Ne? Also ich habe es vorhin schon mal gesagt, das ist einer meiner Lieblingssprüche, wenn du deine Kunden verwirrst, verlierst du. Immer. Wirklich immer. Egal bei was. Egal ob beim Marketing, egal ob im Verkaufsgespräch.
Ja, das gehört auch mit zu meinen Sprüchen. Ich sag immer ganz gerne, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Und das sage ich halt immer mit so einem Augenzwinkern. Denn das beziehe ich immer wahnsinnig gerne dann auch aufs Design, weil da ist es halt genau dasselbe. Ich habe es ja eben schon mal in meinem sehr anschaulichen, samba-tanzenden Schnabeltier-Beispiel da erklärt. Aber es ist halt einfach, bewirb auf einem Flyer ein Produkt, ein Angebot.
Keine zehn.
Und es ist auch vollkommen in Ordnung, und das ist besonders wichtig, es ist vollkommen in Ordnung, wenn du auf so einem sechsseitigen Flyer nicht jede Seite von oben bis unten mit Text vollgeschrieben hast. Es ist völlig in Ordnung, wenn du auch eine Seite hast, auf der gar kein Text ist. Du kannst auch einfach nur mal ein dickes Bild da haben, ein cooles Bild oder Leerraum. Weißraum ist unglaublich wichtig, auch im Design, damit das Auge weiß, wo es hingucken soll. Du kannst ja auf Bildern, auf Grafiken den Blick lenken, indem du, was weiß ich, oben in die Ecke oder unten links in die Ecke jetzt jemanden setzt, der nach oben rechts zeigt, dann wird natürlich der Blick auf das oben rechts gelenkt, weil da ja hingezeigt wird. Und der Rest kann ja leer sein und kann oben rechts dein Produkt sein, irgendwie als Produktbild. Und dann reicht das doch. Dann weiß jeder genau, wo er hingucken soll. Alles ist geklärt und da braucht es nicht mehr. Und da kann der Rest der Seite kann dann einfach nur deine Brandingfarbe sein. Das kann dann einfach alles blau sein und fertig ist die Kiste. Also muss natürlich schön aussehen, aber jetzt einfach, um das mal ganz einfach zu erklären. Dann wird es erkannt, dann wird es verstanden, dann verwirrt es nicht.
Ich denke, das ist ein wunderbares Schlusswort, liebe Annika.
Haha, dann habe ich auch mein Schlusswort. Das ist doch schön. Okay, aber du darfst trotzdem zum Schluss noch einmal sprechen.
Genau, ich habe natürlich wieder ein Marketing-Zitat mitgebracht.
Welches hast du für uns?
Freude am Fahren, Carrera.
Sehr schön. Das ist wirklich auch mal toll. Aber wovon war das Original?
Von BMW.
Ah, okay, ja, mit Autos kenne ich mich nicht so aus.
Aber ich Carrera? Hatte tatsächlich... Mit Carrera waren schon mehr Freude als mit BMWs.
Ja, also die machen auch definitiv mehr Spaß beim Fahren. Ne? Wenn man als Kind denn mal an die Carrera-Bahn drangelassen wurde. Das war ja immer vorausgesetzt. Ne? Also mein Onkel hatte eine...